Die vier Evangelien sind unentbehrlich wichtig, um wissen zu können, was Jesus alles tat und sagte, was geschah, als er ans Kreuz ging und dass er tatsächlich auferstand. Ohne diese zuverlässigen Berichte, mehr noch, diese von Gottes Geist inspirierten Berichte, wüssten wir äußerst wenig über den geschichtlichen Jesus. Wir brauchen die vier Evangelien, um wissen zu können, was geschah. Aber wir brauchen sie noch aus einem ganz anderen Grund. Die vier Evangelien sind weit mehr als Berichte darüber, was damals geschah. Sie sind auch Interpretationen des Geschehenen. Jedes Evangelium ist ein Einzelporträt von Jesus. Damit wir Jesus aus vielen Perspektiven betrachten können und so tiefere Einblicke bekommen können, was seine Worte und Taten, sein Tod und seine Auferstehung alles bedeuten. Um das Geschehene möglichst vollständig zu begreifen, bringen wir oft die Einzelberichte der vier Evangelien zusammen und betrachten das entstandene Gesamtbild. Ich denke jedoch, dass wir genau das Gegenteil tun müssen, um die Bedeutung von allem zu begreifen. Wir betrachten nicht ein Gesamtbild, sondern die Einzelporträts. Denn jeder Evangelist malt sein Bild so, weil er ganz bestimmte Aspekte vermitteln will, was das ganze Geschehene für uns bedeutet. Ehe ich dies entdeckte, bemerkte ich auch nicht, wie unterschiedlich die Auferstehungsberichte der vier Evangelien eigentlich sind. Mir war nur wichtig, beweisen zu können, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Natürlich ist das wichtig. Vier Zeugen dieses Geschehens sind besser als nur einen. Dass Jesus tatsächlich auferstanden war, das war aber alles, was für mich wichtig war. Die vier Evangelisten bieten uns jedoch mehr als nur das an. Jesu Taten und Worte, Jesu Tod und Auferstehung, das sind nicht nur historischen Tatsachen. Es wird darauf aufgebaut. Denn diese Tatsachen haben Auswirkungen und Implikationen. Sie ermutigen uns, fordern uns heraus, ändern unsere Prioritäten und Perspektiven, garantieren uns unsere Zukunft mit Gott und viel mehr noch. Wie können wir die Bedeutung der Auferstehung Jesu entdecken? Wie können wir lernen, was sie für uns und für die Welt bedeutet? In erster Linie dadurch, dass wir die Auferstehungsberichte der vier Evangelien wirklich als Einzelberichte stehen lassen und wahrnehmen. Als kunstvoll geschriebene, tiefgreifende theologische Präsentationen und nicht nur als Fakten- und Beweismaterial, dass die Auferstehung tatsächlich geschehen ist. Als ich begann, die Auferstehungsbotschaften der Evangelien als selbstständige Texte zu lesen, öffnete sich mir eine ganz neue Welt in Bezug auf die Auslegung der Evangelien im Allgemeinen und speziell die Auslegung der Auferstehungsberichte. Hier ein kurzer Bericht meiner Entdeckungsreise. Matthäus will tatsächlich beweisen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sein Bericht präsentiert Beweisführungen, stichhaltige Argumente. Matthäus erwähnt, aber widerlegt sie dann wieder, mehrere Gegenargumente. Das heißt, zu beweisen, dass Jesus auferstanden ist, das war ein Ziel von Matthäus, als er sein Evangelium schrieb. Das war aber nicht sein Endziel. Matthäus schließt sein Evangelium mit dem großen Aufruf zur Weltmission ab. Und dort sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Dort sagt er auch, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Beides wären unmöglich, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Warum ist diese Auferstehung von zentraler Bedeutung? Matthäus will betonen, um die Weltmission zu ermöglichen. Er will beweisen, dass die Auferstehung tatsächlich geschah, damit wir zuversichtlich sein können, dass Jesus tatsächlich alle Macht hat. Dass Jesus tatsächlich jeden Tag bei uns bis ans Ende der Welt ist. Damit wir mit Überzeugung zu allen Völkern gehen und Menschen zu Jüngern machen, so wie Jesus uns beauftragt hat. Lukas will dagegen etwas anderes betonen. Und so erzählt er ausführlich die spannende Erzählung von den zwei Emmaus-Jüngern. So vergewissert er seine Leser, wenn wir auch die Hoffnung verlieren, wenn wir uns auch nach Jesu Gegenwart sehnen, wenn uns auch die Texte der Bibel unverständlich erscheinen, dann wird Jesus auch zu uns kommen, uns begleiten und uns erklären, wie die Schriften auszulegen sind und was das mit unserem Leben zu tun hat. Und wenn wir in Gemeinschaft Brot brechen, dann werden auch wir die Gegenwart des Auferstandenen unter uns erleben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Aus diesem Grund gibt es heute noch eine bibellesende, brotbrechende Glaubensgemeinschaft. Und Jesus ist mitten unter uns. So Lukas. Johannes setzt mit seinem Auferstehungsbericht noch eine ganz andere Betonung. Das ewige Leben hat bereits begonnen. Der Feind Gottes ist schon besiegt. Neues Leben beginnt. Jetzt schon. Ich könnte natürlich noch viel mehr über Matthäus, Lukas und Johannes sagen, aber dies würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich möchte jetzt wieder Markus näher unter die Lupe nehmen. Er hat vielleicht von allen vier Evangelien den faszinierendsten Auferstehungsbericht geschrieben. Diesem wollen wir uns jetzt zuwenden. Die Fußnoten in unseren Bibeln sind wunderbar, wenn sie uns helfen, Verwirrendes besser zu verstehen. Aber was, wenn es die Fußnoten sind, die uns verwirren? Unter all den Fußnoten, die in den modernen Übersetzungen der Bibel zu finden sind, gibt es sicherlich keine, die uns mehr verwirren, vielleicht sogar stören, wie die, die den Schluss des Markus-Evangeliums kommentieren. Bei Markus 16,8 steht, in den ältesten Handschriften endet das Markus-Evangelium an dieser Stelle. Also in der Biografie, die wir gestern bekommen haben, Seite 233 steht, die zuverlässigsten Textfunde enden abrupt mit 16,8. Das heißt, die angehängten letzten 12 Verse gehörten ursprünglich nicht zum Markus-Evangelium. Da sind eigentlich alle Ausleger einig. Aber das bedeutet, das Markus-Evangelium endete ursprünglich mit diesen drei Dingen. Erstens, mit der erfreulichen Nachricht, welche der Bote am Grab den Frauen verkündigte. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Zweitens, mit einem Auftrag. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Und dann drittens, mit einem schockierenden Bericht von der ersten Reaktion der Frauen. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Und dann nichts mehr. Das Evangelium ist zu Ende. Das war es. Angst, ungehorsames Schweigen, weglaufen und Schluss. Alles andere wurde später hinzugefügt. Auch konservative Ausleger sind langsam zu diesem Schluss gekommen. Aber Markus 16, 8 kann unmöglich das Ende des Markus-Evangeliums sein, so argumentieren viele Ausleger. Man kann nicht einfach ein Evangelium mit einem Bericht von einer ängstlichen Flucht und ungehorsamem Schweigen beenden, vor allem nicht, wenn im Text noch kein Erscheinen des Auferstandenen berichtet würde. Kein Wunder, dass die alten Kopisten diesem Evangelium ein akzeptableres Ende geben wollten. Und hier beginnen die Ausleger mit allen möglichen Spekulationen. Vielleicht hat Markus ja ein richtiges Ende geschrieben, aber irgendwie ist dies verloren gegangen. Vielleicht wollte Markus mehr schreiben, wurde jedoch verhindert, zum Beispiel durch den Tod als Märtyrer. Warum akzeptieren wir nicht einfach dieses offene Ende? Das Markus-Evangelium endet wirklich mit Kapitel 16, Vers 8. Und so wollte Markus es auch. Also warum nicht? Manche sagen, was unmöglich ist. Es ist unmöglich, ein Evangelium zu schreiben, ohne am Ende zu berichten, dass der Auferstandene einigen Menschen erschien. Wie könnte so ein Evangelium überhaupt Evangelium sein? Gute Nachricht. Die Ausleger sagen dann manchmal, schau nur, wie die anderen Evangelien enden. Immer mit mehreren Berichten darüber, wie Jesus nach seinem Tod wieder zu seinen Nachfolgern zurückkehrte. Das Markus-Evangelium ist ohne diese Berichte eindeutig unvollständig. Ich finde diese Argumente nicht sehr überzeugend. Denkt daran, wie die anderen Evangelien enden. Das Lukas-Evangelium beinhaltet im letzten Kapitel Folgendes. Einen Auferstehungsbericht, Erzählungen über verschiedene Erscheinungen des Auferstandenen, einen Hinweis auf die Weltmission und einen Bericht über Jesu Himmelfahrt. Von diesen vier Ereignissen, die Lukas berichtet, berichtet Matthäus nur die ersten drei, Johannes nur die ersten beide und Markus nur das erste. Anscheinend gibt es keine Richtlinien, wie ein Evangelium zu enden hat. Außerdem, falls Markus der Erste war, der ein Evangelium schrieb, was wahrscheinlich ist, hätte es noch keine Richtlinien geben können. Nicht einmal eine Tradition. Markus wusste natürlich, dass es auch Erscheinungen des Auferstandenen gegeben hatte. Er wusste auch, dass es einen Missionsbefehl und missionarische Tätigkeit nach der Auferstehung gab. Er wusste auch natürlich, dass Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgenommen würde. Das wussten natürlich auch alle seine christlichen Leser. Markus hat jedoch beschlossen, diese Ereignisse schon früher in seinem Evangelium zu erwähnen und nicht erst am Ende zu berichten. Es gibt noch ein weiteres Argument gegen die Behauptung, dass Markus sein Evangelium tatsächlich mit 16,8 beenden wollte. Manche meinen, ein Ende, in dem berichtet wird, dass die Frauen, die beauftragt worden waren, die gute Nachricht zu überbringen, voller Angst flohen und dann ungehorsam schwiegen, ist in sich selbst ein unmögliches Ende. Das würde dem widersprechen, was die anderen Evangelien berichten. Aber Markus will natürlich nicht behaupten, dass die Frauen niemals berichten würden, was sie gesehen und erlebt hatten. Er will nur ihre erste Reaktion aufzeigen. Genauso wie die Männer im Verlauf des Evangeliums mehrmals scheiterten, so scheitern jetzt auch die Frauen. Aber worin liegt dann die gute Nachricht? Sie liegt darin, dass Jesus den Männern noch vor ihrem Scheitern versicherte, nach seiner Auferstehung würde er sie wieder in Galiläa sehen und treffen. Und sie würden ihm wieder nachfolgen können. Und jetzt sagt der Bote am Grab den Frauen das Gleiche. Eine neue Chance nach dem Scheitern gibt es. Ist das nicht gute Nachricht? Ich möchte zusammenfassen, zu welchen Schlussfolgerungen ich selbst gekommen bin in Bezug auf das Ende das Markus-Evangelium. Erstens, Markus 16,8 ist tatsächlich genauso, wie Markus sein Evangelium abschließen wollte. Markus 16 ist ein Schluss, der eine große Verheißung mit einer großen Herausforderung kombiniert. Dieses Ende ist stilistisch kunstvoll und subtil und deswegen auch genau, was man am Ende eines von Markus geschriebenen Evangeliums erwarten würde. Es ist ein Ende, welches das Evangelium erstaunlich gut zusammenbindet und mehrere Fragen beantwortet, die Markus bis hierher offen ließ. Markus 16 berichtet, dass am Sonntagmorgen in der Früh drei Frauen ans Grab Jesu kamen. Und zwar in der Absicht, Jesus zu ehren und seinen Leichnam zu salben. Trotz aller guten Absichten machen sie sich ziemlich alles falsch. Erstens, ihr Timing war falsch. Eine andere Frau hatte die Zeiten richtig erkannt und Jesu Leib schon vorher gesalbt, finden wir in Markus 14. Zweitens, sie machten sich umsonst große Sorgen um den Stein, denn er war bei ihrer Ankunft schon weggewälzt worden. Drittens, sie erschraken, als sie die Boten am Grab sahen und ihnen wurde gleich mitgeteilt, dass ihre Reaktion die falsche war. Der Leser ist eigentlich recht gut darauf vorbereitet, dass die Frauen dann auch in Vers 8 falsch reagieren. Ein Bote vom Himmel verkündigt, dass der Gekreuzigte jetzt auferstanden ist. Die Frauen werden eingeladen, nachzusehen, wo der Leichnam vorher gelegen hatte, und werden dann beauftragt, den Jüngern zu sagen, dass Jesus sie in Galiläa erwarten würde. Soweit alles klar. Aber dann der schockierende Schluss. Sie laufen weg. Sie haben Angst. Sie sagen nichts. Der Leser, der sozusagen mitgekommen ist, um zu sehen, was am Grab geschehen war, er oder sie steht noch ganz verwirrt da. Was jetzt? Aber es kommt keine Antwort. Markus schweigt. Was soll das? Überlegt mal, wie subtil Markus am Ende zwei verschiedene Teile seiner Erzählung zusammenflicht. Markus erzählt als erstes die Männergeschichte. Es ist eine Geschichte von einer Gruppe von Männern, nur Männern, die Jesus in Galiläa nachfolgten und ihm dienten, die ihn dann auf dem Weg nach Jerusalem begleiteten und dann wegliefen, und zwar genau an dem Punkt, als Jesus weggeführt würde. Vorher aber war ihnen versprochen worden, dass sie nach Jesu Tod und Auferstehung und ihrer Nachfolge einen Neuanfang haben könnten. Jesus hatte ihnen versichert, dass egal wie oder wie oft sie versagt haben, dass sie wieder zurückkommen und erneut in den Nachfolge beginnen können. Das ist die Geschichte der Männer, wie Markus sie erzählt. Von Kapitel 1 bis 15, das heißt 95% des ganzen Evangeliums, erwähnt Markus kein einziges Mal, dass auch Frauen dabei waren. Erst als Jesus schon gestorben ist, erzählt Markus noch ganz schnell zusammenfassend die Frauengeschichte. Wir erfahren jetzt am Ende, dass auch sie Jesus in Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und dass auch sie nach Jerusalem begleitet hatten. Eine ganze Menge, sagt Markus. Die Frauen hatten Jesus jedoch nicht verlassen. Sie waren stattdessen Zeugen seines Todes, seines Begräbnisses und seiner Auferstehung. Am Ende jedoch scheitern auch die Frauen. Aber genau wie die Männer, so hörten auch sie das Angebot Jesus, dass Jesus ihnen auf der anderen Seite ihres Scheiterns wieder begegnen würde. Auch sie dürfen wieder nach Galiläa zurückgehen und einen neuen Anfang machen. Nach diesem Angebot, Jesus wieder in Galiläa zu sehen, berichtet Markus vom Scheitern der Frauen und die Erzählung ist abgeschlossen. In Markus versagen die Männer auf dem Kreuzesweg, als sie Jesus verlassen. Die Frauen versagen nach der Auferstehung, als sie aus Angst nichts sagen. Erinnern wir uns daran, warum Jesus überhaupt Jünger rekrutierte? Ich zitiere, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Die Männer sind nicht bei ihm geblieben und die ausgesendeten Frauen haben nicht verkündigt. Markus erzählt zwei Geschichten, in denen die Männer und die Frauen symbolisch für zwei Art und Weisen stehen, wie Menschen in ihrer Berufung versagen können. Alle versagen, sagt Markus, entweder so oder so, aber alle sind auch eingeladen, in der Kraft der Auferstehung einen neuen Anfang zu machen. Das ist Markus' frohe Botschaft. Und jetzt wartet Markus darauf, wie die Leser reagieren. Einige reagieren so. Sind die Frauen irgendwann mal doch gegangen? Haben sie sich der Männergruppe angeschlossen? Ist die vereinte Gruppe dann doch noch nach Galiläa gegangen, um dem Auferstandenen zu begegnen? Und das Markus-Evangelium sagt, das geht dich nicht an. Das ist ihre Geschichte. Was jetzt zählt, ist deine Geschichte. Jetzt hast du die Bereitschaft gehört, die Botschaft gehört. Machst du dich auf den Weg? Andere reagieren so. Aber Frauen, wie konntet ihr nur? Wie konntet ihr die frohe Botschaft der Auferstehung hören und dann schweigen? Und das Markus-Evangelium flüstert zurück. Wie kannst du? Wie kannst du schweigen angesichts der gleichen Botschaft? Noch andere reagieren, ich glaube, ich brauche auch eine neue Begegnung mit Jesus. Und das Markus-Evangelium sagt, das ist die gute Nachricht. Alle sind zu diesem Treffen in Galiläa eingeladen. Die Männer, die Frauen, sogar die, welche am gravierendsten gescheitert sind. Deswegen wird Petrus extra beim Namen erwähnt. Sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus. Alle dürfen dem Auferstandenen begegnen. Was heißt dürfen? Alle müssen dem Auferstandenen begegnen. Die zukünftige Nachfolge ist davon abhängig. Dann gibt es natürlich auch solche, die so reagieren. Ich hätte lieber ein anderes Ende gehabt. Eins, bei dem alles schön abgerundet ist und das von mir, dem Leser, weniger verlangt. Wie wäre es mit einem längeren Ende, welches die Kirchengeschichte kurz zusammenfasst und das Markus-Evangelium sagt, doch, Happy Endings sind schön. Das Problem ist, sie erlauben uns, das Buch wegzulegen und mit einem Seufzen zu sagen, tolle Geschichte, ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist. Markus hat eine andere Art Buch geschrieben. Sein Buch können wir gar nicht hinlegen. Wir schreiben es noch. Ob das Ende gut oder schlecht ist, das liegt an uns. Das ist etwas, was wir bestimmen. Doch die Markus-Erzählung endet mit 16,8, aber die Geschichte geht weiter. Markus hat selbst gesagt, ich schreibe nur den Anfang des Evangeliums. Unsere Geschichte ist die Fortsetzung. So, heute habe ich viel Zeit genommen, um die Osterbotschaft zu betonen. Erst kurz aus anderen Evangelien, etwas länger nach Markus, aber es ist so sehr wichtig. Wir waren und wir sind sündhaft, Jesus nicht. Wir konnten für unsere Sünde nicht sühnen, Jesus tat es für uns. Durch sein Leiden hat er uns Heil erworben. Durch seinen Tod hat er uns Leben gegeben. Er starb stellvertretend, ein Mensch für alle Menschen. Er starb selbst aufopfernd, Gott selbst, um die alte Schöpfung in eine neue umzuwandeln. Wir versagen alle. Und Jesus bietet uns Vergebung und einen neuen Anfang an. Das alles gehört zu dem Geheimnis, die uns in dieser Osterzeit wieder begegnet. Wir können dies ganz klar im Neuen Testament sehen, wenn wir lernen, die Evangelien als tiefe theologische Quellen zu betrachten und dann aus diesen zu schöpfen. Weniger klar vielleicht, aber immer noch erkennbar ist die gleiche Botschaft in den Knechtsliedern bei Jesaja erkennbar. So konnte der Auferstandene auch zu seinen Jüngern sagen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Das Knechtslied aus Jesaja, das wir jetzt kurz betrachten werden, verkündigt dieses Geheimnis. Die große Überraschung, dass feindselige Menschen den auserwählten Gottesknecht hinrichten werden und dass dies irgendwie auch dem geheimnisvollen Willen Gottes entspricht. Nicht als würde Gott seinem Sohn selbst Gewalt antun, sondern indem Gott, wie schon immer, die bösen Taten böser Menschen in etwas verwandelt, was er benutzen kann, um Menschen zu retten. Dieses Knechtslied setzt auch das Thema fort, dass es am Ende nicht mehr nur um Israel geht, sondern um die ganze Welt. Wenn sichtbar wird, was Gott mit seinem Knecht tut, wie er dessen Leiden in einen großen Sieg verwandelt, dann, und jetzt lese ich, werden seinetwegen viele Völker staunen. Könige den Mund schließen, denn was ihnen noch nie erzählt worden ist, das bekommen sie zu sehen. Was sie niemals gehört haben, gewahren sie. Das ganze Evangelium, die gute Nachricht, die alle anderen Botschaften übertrifft, dreht sich um dieses. Menschen tun ihr Schlechtestes, aber Gott, obwohl er selbst darunter leidet, erringt am Ende den großen Sieg und erwirbt das Heil für alle. Teilerfüllungen dieser Prophetie gibt es schon im Alten Testament. Man denke zum Beispiel an Josef. Er litt sehr darunter, dass er von seinen Brüdern abgelehnt und in die Sklaverei verkauft würde und dort dann noch falsch beschuldigt würde. Aber dann begann die überraschende Veränderung. Gott richtete ihn wieder auf. Also über Josef könnte man genau das sagen, was das Knechtslied sagt. Siehe, meinem Knecht gelingt es, er erhebt sich, wird erhöht, ist sehr hoch oben. Und am Ende seines Lebens verkündigte Josef im Voraus, was wir in aller Fülle bei Jesus sehen werden. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Wir wollen jetzt Jesajas Knechtslied näher betrachten und dabei 2 Dinge beobachten. Erstens, wie seltsam der Plan Gottes ist, um die Welt, die Menschheit zu retten. Und zweitens, wie erstaunlich dieser Text auf Jesus hindeutet. Nicht, weil der Prophet direkt an Jesus gedacht hätte, als er das prophetische Wort äußerte, sondern weil Gott seine Versprechen hält und nie aufgibt, bis eine Prophetie bis zum Letzten in Erfüllung geht. Oder vielleicht sollen wir sagen, bis er alle seine Verheißungen erfüllt. Siehe, meinem Knecht gelingt es. Er erhebt sich, wird erhöht, ist sehr hoch oben. Wie sich viele über ihn entsetzen, so salbte ich nun sein Gesicht mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschensöhne. Ein Knecht. Jemand, über den sich viele entsetzen. Dieser soll die Welt retten. Und doch ist so klar, wie im Text, dass es auf Jesus deutet. So salbe ich nun sein Angesicht. Dieser ist Gottes Gesalbter. Das hebräische Wort dafür ist Mashiach. Das griechische Wort Christos. Tatsache ist, wenn wir Deutsch sprechen und Messias sagen, das ist keine Übersetzung, das ist nur schlecht ausgesprochenes Hebräisch. Und wenn wir Christus sagen, ist auch keine Übersetzung, nur schlecht ausgesprochenes Griechisch. Was, wenn wir tatsächlich diese Wörter übersetzen? Das ist der Gesalbte. Und das bedeutet der Gesegnete, der Beauftragte, der Bevollmächtigte. Jesus, der verachtete Knecht, ist Gottes Geheimplan, um die Welt zu retten. Und dann spricht der Text von dem, dessen Gestalt größer ist als die der Menschensöhne. Alle Menschensöhne, alle Kinder Gottes werden von Gott erhoben. Jedoch Jesus am meisten. So wählte Jesus selbst diesen Titel, Menschensohn, als seine bevorzugte Selbstbezeichnung. Er identifizierte sich völlig mit uns Menschen, damit in ihm auch wir erhöht werden. Sehr hoch oben, sagt Jesaja. So werden seinetwegen viele Völker staunen, Könige in den Mund schließen. Denn was ihnen noch nie erzählt worden ist, das bekommen sie zu sehen, was sie niemals gehört haben, gewahren sie. Es geschah nicht im Geheimen, dass Gott seinen seltsamen Plan zur Rettung der Welt in die Wege leitete. Es wird auch nicht im Geheimen geschehen, wenn Gott diesen Plan zum Ziel bringen wird. Dann werden tatsächlich alle Völker, alle Könige und Machthaber darüber staunen. Wer jetzt schon Augen zu sehen und Ohren zu hören hat, der wird jetzt schon staunen. Und gerade weil jetzt Gottes Plan noch nicht von allen erkennbar ist, sagt der Prophet auch, wer hat denn geglaubt, der Kunde, die uns ward? Und der Arm Jahwes, wem war er offenbart? Der Prophet selbst weiß, dass seine Botschaft an der Oberfläche nicht sehr überzeugend erscheint. Was? Die Rettung Israels, die Rettung der Welt soll dadurch geschehen, dass ein verachteter Knecht der erwartete Gesalbte Gottes sein soll? Viele in Israel zur Zeit Jesus stolperte tatsächlich an gerade diesem Punkt. Was? Dieser Jesus, der sich mit Zöllnern und Sündern abgibt, der soll Israel retten? Auch heute noch stolpert die Welt über unsere Botschaft. Was? Ich soll eine Botschaft von einem gekreuzigten, vermeintlichen Weltretter glauben? Soll mich überzeugen, dass Gott alles im Griff hat? Dass es Hoffnung für die Zukunft gibt? Hört, wie unüberzeugend das alles klingt. Dieser Knecht Gottes, er wuchs ja vor ihm auf unscheinbar wie ein Säugling. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdboden. Keine gute Figur und keine Schönheit, die wir gesehen hätten. Kein Anblick, das wir ihn begehrt hätten. Verachtet und verlassen von Menschen. Ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Krankheit, wie einer, von dem man sein Gesicht verbirgt. Verachtet. Nichts hielten wir von ihm. Und dann das, was kein Auge hätten sehen können, wenn Gott es nicht offenbart hätte. Doch, wahrhaftig, unsere Krankheit hat er getragen und unsere Schmerzen, er schleppte sie fort. Aber wir hielten ihn für gezeichnet, von Gott geschlagen und gebeugt. Er aber war durchbohrt von unseren Verbrechen, zerschlagen von unserer Schuldenlast. Die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Durch seine Wunde wurde uns Heilung. Fälschlicherweise denken manche, Gott habe ihn geschlagen. Richtigerweise bekennen wir, nein, aber Gott verwandelte die bösen Taten böser Menschen, um so die Welt zu retten. Das Geheimnis des Heilsplans Gottes durchblicken nicht einmal die schlauen Theologen. Sie entwickeln Theorien, sie formulieren Doktrine und Glaubenssätze. Manchmal streiten wir uns sogar darüber, welche Versöhnungstheorie rechtgläubig ist und welche eine Irrlehre benannt werden sollte. Ich bin überzeugt, wir wären besser dran, einfach die biblischen Wörter zu hören und zu glauben und nicht zu behaupten, wir hätten alles entschlüsseln können. Wir irrten umher wie Schafe. Wir sahen jeder auf seinen Weg, aber Jahwe ließ ihn treffen, die Schuld von uns allen. Drangsaliert wurde er und er beugte sich, er tut seinen Mund nicht auf wie ein Lämmlein, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Mutterschaf vor seinen Scherern verstummt. Zwei unterschiedliche Sprachbilder, ein geschlachtetes Lamm, ein geschorenes Mutterschaf. Jesus war beides und doch viel mehr. In der Offenbarung begegnen wir Jesus als einem Löwen, der würdig ist, die Weltgeschichte zu leiten. Aber dann wird dieser Löwe enthüllt als ein Lamm. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden war. Lahmes Macht ist jetzt Gottes Geheimmittel, um die Welt zu seinem Ziel zu bringen. Und das ist auch die Macht, die in uns und durch uns wirkt, wenn auch wir rekrutiert werden, in dieser Welt die Osterbotschaft zu bezeugen. Mit Lahmes Macht ist Jesus der Sieger geworden. Es wird kein Sieg angekündigt, der erst am Ende der Weltgeschichte stattfindet. Der Sieg ist bereits geschafft. Mit Lahmes Macht. Auch wenn auf Erden noch gekämpft wird. Wie der bekannte deutsche Theologe Jürgen Moltmann unter vielen anderen es bildhaft beschreibt, wir leben zwischen D-Day und V-Day. Moltmann bezeichnet sich dabei auf den Sieg der Alliierten im besetzten Europa des Zweiten Weltkrieges. Nach der erfolgreichen Invasion der alliierten Truppen in der Normandie, das heißt D-Day, war der bevorstehende Triumph der Befreiungsmacht schon sicher. Aber es mussten noch viele Kämpfe gefochten, viel Verlust erlebt und viele Leben verloren werden, bevor der V-Day, Victory Day, Siegestag gefeiert werden konnte. Oder wie wir manchmal ein Lied singen, viele Tränen werden noch geweint. Und der Mensch ist noch des Menschen Feind, doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. Krieg und Terror sind noch nicht gebannt. Und das Unrecht nimmt noch überhand, doch der Tag, der steht schon vor der Tür. Herr, du kommst. Wir danken dir dafür. Wir sind Zeugen dessen. Wir haben schon erkannt, dass Gott sein Reich baut, mitten in dieser noch gefallenen Welt. Wir kündigen an, dass Gott das alles schon begonnen hat. Das Lamm wurde schon zur Schlachtbank geführt, sagt Jesaja. Und er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, bezeugen die Evangelien. Der Sieg ist schon errungen worden, verkündigt die Offenbarung. Und so leben wir mit unerschütterlicher Hoffnung in dieser Zeit zwischen den Zeiten. Als ich meinen Kommentar zu Lukas Evangelium schrieb, nannte ich es Good News for All People. Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Für diesen Titel habe ich mit dem Herausgeber dieses Bild ausgesucht. Ich sah darin nur reine Freude. Good News for All People. Eine feiernde Menge, in der alle jubeln. Aber jetzt sehe ich noch etwas anders drin. Eine frontale Herausforderung. Faust in der Luft. Rom, dein Ende ist nah. Der wahre König kommt. Rom, eure militärische Macht kann der Macht des Evangeliums von Jesus nicht das Wasser reichen. Diese Macht der Liebe, diese Macht des Kreuzes und der Auferstehung. Jesus ist König. Er siegt mit Liebe, mit Selbstaufopferung. Er siegt mit Lammesmacht, mit Auferstehungsmacht. Und wir, die wir zu ihm gehören, wir tun das Gleiche. Es könnte gut sein, dass es heute unter uns, hier, einige gibt, die dieses Jahr Ostern anders als je erlebt haben. Es könnte sein. Klarer als je erkannt haben, diese gute Nachricht ist auch für mich persönlich. Ich darf mit offenen Händen Gottes Erbarmen empfangen, Gottes Vergebung annehmen. Ich erkenne ganz neu, dass es mir auch darum gehen darf, am großen Plan Gottes für die Welt mit meinem ganzen Wesen teilzunehmen. Das könnte sein. Wir wollen die Gelegenheit geben nachher. Wer darüber reden möchte, mit irgendjemand, mit Mitarbeitern, mit Seelsorge, kommt zum Kreuz nachher. Ihr dürft ein Gespräch mit Jesus haben. Das könnt ihr genauso gut tun wie ein Gespräch in Gesprächsgruppen. Mach es fest mit Jesus. Und wir, die wir das schon gemacht haben und heute neu bestätigen wollen, wir können feiern. Jesus siegt. Amen.